weg, weil ich diesen Ball, den du mir zugeworfen hast, gleich aufnehmen will. Es ist wirklich so, wir sind ja alle der Mittelpunkt unseres eigenen Universums, ne? Und ihr habt es vielleicht auch schon mal selber ausgetestet, je mehr wir uns mit uns selbst befassen und mit unseren eigenen Problemen, desto schlechter geht es uns, oder? Je mehr wir um uns kreisen, es ist wie so ein Strudel, wo es oft ganz doll nach unten geht. Und umgekehrt hat die Glücksforschung festgestellt, es gibt wirklich eine wissenschaftliche Glücksforschung, was Menschen glücklich macht, was sie zufrieden macht, wann Menschen am glücklichsten sind in ihrem ganzen Leben. Wann sind Leute am glücklichsten? Was ist euer Tipp? Das ahnst du nicht, wenn sie sich selbst vergessen. Wenn sie selber nicht mehr der Mittelpunkt ihrer Welt sind, dann sind sie am glücklichsten. Dafür sind wir bestimmt, dass du dich an etwas verlierst, was wichtiger, größer, wertvoller ist als du selber. Ja? Dann bist du glücklich. Das nennt man auch den Flow. Ne? Vielleicht kennst du das, wenn du dich in irgendwas total vertiefst, ja, in Singen oder in irgendein Forschungsprojekt oder in irgendwas anderes, wo du total drin bist. Und du vergisst all deine Probleme und wer du selber bist, du gibst dich an etwas total hin, dann bist du am glücklichsten. Ne? Und es ist ja vielleicht kein Zufall, dass deshalb das, was die Menschen von Gott grundlegend trennt, unabhängig davon, dass sie irgendwelche groben oder kleinen Fehler oder Sünden machen, ihre Grundbefindlichkeit, das, was in der christlichen Tradition die sogenannte Erbsünde genannt wird, weil es etwas ist, was wir in uns schon vorfinden, was wir nicht absichtlich tun, dass das genau mit dieser Selbstbezogenheit bezeichnet wird. Also der große Theologe Augustinus, der hat gesagt, das ist eigentlich unser Grundproblem, das grundlegende Problem, dass die sogenannte Konkupiszenzia, die Begehrlichkeit, weil Gott hat in den 10 Geboten immer gesagt, die fangen oft an, du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten, das, was der Nächste hat, du sollst nicht begehren. Und begehren bedeutet, ich beziehe die ganze Welt, ist das schön, ist das hässlich, schmeckt das gut, ist das schön, das beziehe ich alles darauf, ob es mir gut tut oder nicht. Ich mache mich zum kleinen Gott meines Universums. Ich bin aber nicht Gott. Und deshalb, darin geht es mir zutiefst schlecht und ich verletze mich und andere, wenn ich mich zum Gott meines Universums mache. Und das ein Aspekt des Evangeliums ist, dass Christus mich davon frei macht und der Gott des Universums ist, der diesen Platz in Wirklichkeit verdient. Und ich, indem ich mich vergessen kann, mich gerade in einem tieferen Sinn ganz neu finden kann, nämlich an der Stelle, wo ich richtig bin, nicht als der Mittelpunkt meines Universums, aber als ein kostbares, geliebtes Kind Gottes, als dass ich mich dann auch wieder annehmen kann. Also Selbstverleugnung einerseits und Selbstannahme sind kein Gegensatz. Beides hat seinen Platz und seinen Ort. In gewissem Sinn hat der Predigttext von heute was damit zu tun. Er ist, mir geht es eigentlich gut da in der Mitte, da komme ich jetzt mal hin, da sehe ich euch nämlich alle am besten. Er ist im Johannesevangelium im Kapitel 12, ich lese ihn uns vor. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus und Andreas gingen zu Jesus, um es ihm zu sagen. Und Jesus gab ihnen die Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Ja? Also dieses Ding, wenn du dich zum Mittelpunkt deines Universums machst, findest du gerade nicht das Leben, das Glück, die Erfüllung, die du suchst. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ja, da waren ein Haufen Leute nach Jerusalem gekommen zum Passafest, ist heute noch so, ich habe das schon mal miterlebt, da landen die Jumbos in Tel Aviv aus aller Welt, tausende Leute und die kommen dann nach Jerusalem, um dort dieses große jüdische Fest zu feiern. Und als sie da ankamen, da haben die wahrscheinlich einige Sachen über Jesus gehört, keine Ahnung, was man denen erzählt hat, vielleicht, dass da ein großer Wundertäter ist oder ein unkonventioneller Denker, der ganz unverschämt neu von Gott denkt und redet oder ein Heiler mit übernatürlichen Kräften. Und klar, die wollen Jesus kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob sie Jesus später nochmal live begegnet sind, aber das Erste, was er ihnen gibt, ist eine kurze Selbstbeschreibung seiner Person und seiner Sendung. Und zwar sagt er, dass in ihm die Herrlichkeit des Menschensohns aufstrahlt. Also hier, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und jetzt sagt er, wie das passiert, dass Herrlichkeit von Gott sichtbar wird in ihm, nämlich indem er wie ein Weizenkorn in der Erde stirbt. Gottes Herrlichkeit durch Sterben hindurch. Gottes Liebe, Gottes herrliche Liebe offenbart sich in diesem Weg ans Kreuz. Das ist doch spannend. Da wären wir noch nicht drauf gekommen, dass gerade auf diese Weise Gott seine Herrlichkeit zeigt. Gott spielt nicht mit im Geltungswettkampf dieser Welt. Er will nicht der Schönste, der Klügste, der moralisch Beste oder der Erfolgreichste sein, sondern er geht den Antiweg, den Weg nach unten, den Weg des Kreuzes. Seine Herrlichkeit zeigt sich im Kreuz von Jesus. Der Weltenrichter, das ist nämlich mit Menschensohn gemeint, das ist nach dem Propheten Daniel, könnt ihr mal nachlesen, Daniel Buch Kapitel 7, das ist der, der die Welt richten wird. Der Menschensohn kommt, um sich für uns verurteilen zu lassen. Der Unschuldige kommt, um sich für uns verdammen zu lassen. Ob sie das kapiert haben, diese fremden Gäste in Jerusalem? Der Größte wird klein, der Klügste wird schlicht, der Stärkste wird wehrlos und hat gerade dadurch seine Liebe zu uns bewiesen. Und damit hat er ja auch lächerlich gemacht, was sonst die Menschen tun, um groß rauszukommen, um ihre Klugheit und Herrlichkeit zu beweisen. Aber das ist vielleicht mehr Thema für Karfreitag, für den Sinn des Kreuzes Jesu. Mir geht es heute mehr darum, wie sich diese Zugehörigkeit zu Jesus in unserem Leben spiegelt, wie sie sich abbildet im Leben der Christen. Und davon redet er weiter, Jesus redet weiter davon. Und da gibt es einen Satz, der erstmal total für Aufregung sorgt, bei mir und unserer Gemeindepraktikantin gerade auch. Und wir haben ihn auch auf Griechisch gelesen und in allen Übersetzungen, die es so gibt, auf Bibleserver und im Bücherregal. Ich habe da noch ein paar mehr stehen. Und natürlich auch im Urtext, Vers 25, Jesus sagt, nur wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben erhalten. Krass, oder? Kein Wunder, dass da manche Leute gesagt haben, also mit dem Typ kann ich nichts anfangen, nichts wie weg hier. Ja? Es gab eine Menge Leute, die sich an Jesus gestoßen haben, die sich von ihm abgewendet haben. Und man kann das auch falsch verstehen. Wenn man diesen Satz isoliert, ohne seinen Zusammenhang, dann könnte man meinen, es sei eine totale Absage an alle positive Lebensbejahung, an Lebensfreude und auch an Verantwortung für andere Menschen und für die Welt. Man könnte meinen, Jesus wollte sagen, dieses zeitliche Leben ist nichts wert, es ist Gegenstand des Hasses, du musst es wegschmeißen, das ewige Leben allein ist wichtig und nur der wird das ewige Leben gewinnen, der allen irdischen Lebensbezügen absagt. Tatsächlich gab es so eine Tradition und gibt sie immer noch im Christentum und ich halte es für einen traurigen Irrweg, zum Beispiel die Kartäusermönche. Die versuchen schon in diesem Leben gegenüber dem natürlichen Leben abzusterben, also keine Freuden, keine Genüsse, kein gutes Essen, kein Alkohol, Keuschheit, Fasten, kein Reden und Lachen, konsequentes Schweigen, keine Verantwortung für einen Partner, für Kinder oder für die Gesellschaft, einzig und allein die Gottesbeziehung und das ewige Leben sind wichtig. Trotzdem, ich denke nicht, auch wenn die das sehr beeindruckend und radikal leben und gelebt haben, es ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Und das wird im Zusammenhang deutlich. Denn Jesus hat ja in seinem eigenen Leben gezeigt, dass in einem weiteren Sinn er total lebensbejahend ist. Ja? Und dass er sich zum Beispiel freut an der Schönheit der Blumen und der Vögel und sagt, schaut sie euch genau an. Da könnt ihr etwas von der Liebe des Schöpfers erkennen. Er feiert und segnet die Kinder. Er freut sich an ihrem Witz und an ihrer Einfalt. Und die spüren, dass er einer ist, der ein Herz für sie hat. Die rennen zu ihm hin, die werden von ihm angezogen, wie die Fliegen vom Licht oder so. Ja? Er ist ein Magnet für die Kinder. Er verwandelt Wasser in Wein und feiert ausgelassene Feste, sodass Leute ihn schon als Fresser und Weinsäufer verleumden können. Er ärgert sich an der Verkniffenheit und Freudlosigkeit seiner Zuhörer und sagt, wir haben euch gespielt und ihr habt nicht getanzt. Was ist denn das? Und er lässt sich überraschen von dem Glauben von Heiden, von römischen Soldaten und Offizieren, denen man das nicht zugetraut hätte. Er sorgt für seine Mutter noch unter dem Kreuz. Ihr irdisches Schicksal ist ihr nicht egal. Sie sagt nicht, was aus Maria wird, ist doch egal. Hauptsache, sie hat ewiges Leben. Nein, es ist ihm wichtig. Und er sagt, Johannes, kümmere dich um sie. Und er hilft einem jungen Ehepaar zu einem guten Start bei der Hochzeit in Kana. Und er genießt das, mit Öl gesalbt zu werden. Er trinkt das Leben in vollen Zügen. Ja? Das ist nicht lebensverneinend. Es ist in gewisser Weise auch nicht selbstverleugnend. Aber er gibt uns etwas anderes zu hassen in diesem Vers. Und was er uns hassen lehrt, ist nicht das Leben selbst, sondern die totalitäre Eigendynamik, die in allem Guten steckt und die an unsere Selbstbezogenheit andockt und unsere Selbstbezogenheit nährt. In allem Guten, was wir haben, wohnt nämlich so eine Tendenz drin, uns zu beherrschen und die Macht über unser Herz zu ergreifen. Zum Beispiel, wir erleben Wohlstand. Ich weiß noch, was das für ein Flash war, als ich das erste Mal ein Gehalt auf dem Konto hatte, ja. Wahnsinn, ich habe ewig lang studiert und es war auch eine sehr arme Zeit, ja, super arm zum Teil, aber dann das erste Gehalt, ja. Und dann erleben wir Wohlstand und zack, verfallen wir dem Götzen Mammon und widmen Zeit und Aufmerksamkeit diesem Zweck, Geld zu vermehren, Geld zu sichern. Oder wenn es bei dir nicht das Geld ist, dann ist es vielleicht die Fitness, der Sport an sich was Tolles, ja. Aber es kann ein Körperkult draus werden. Oder es ist deine Schönheit und es kann ein Schönheitskult draus werden. Oder es ist Erotik. Oder es sind Gegenstände und Hobbys und Leidenschaften, die dir wichtig sind. In ganz vielen Dingen wohnt diese totalitäre, herzergreifende Macht. Und genau das ist es, was Jesus anprangert und sagt, in diesem spezifischen Sinn sollen wir das Leben hassen, nämlich insofern, als diese Dinge und damit ja unser Ego auf diesen Thron kommt, um das sich unser ganzes Leben dreht, ja, wie im Mittelpunkt einer Zentrifuge. Dass nämlich das immer wieder passiert, dass andere Ziele und Mächte als Gott allein unsere Sinne und unser Streben beherrschen, das ist das falsche Leben, aus dem Jesus uns erlösen möchte. Und das ist immer wieder ein heißer Kampf, immer wieder aktuell. Immer wieder wird Christus von dem Thron unseres Herzens gestoßen und andere Größen werden ihn besetzen. Unser Ansehen, was andere von uns denken, ein Genuss, der uns wichtig ist, eine Anerkennung, ein Erfolg im Studium, im Beruf, der Einfluss, den wir auf andere haben, dass wir von Leuten gelobt werden oder unsere Absicherung materiell oder emotional. Und ohne, dass wir es überhaupt bemerken und ohne, dass wir es absichtlich gewollt haben, ergreifen diese Dinge Macht über unser Herz. Und wir drehen uns total um uns selber und werden uns nicht los und sind eigentlich unglücklich dabei, weil wir dafür geschaffen sind, für etwas da zu sein, was größer ist als wir selber, nämlich für den Dienst an Gottes Reich, für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann braucht es immer wieder diesen aktiven Kampf, den Jesus mit Hass bezeichnet. Hass gegen diese Fremdbestimmung durch unser Ego. Es ist eine Fremdbestimmung durch unser Ego, damit wieder Christus in uns regiert und unser Ich frei wird zu einer guten, gesunden Selbstannahme. Dass diese Auslegung zutrifft, zeigt der folgende Vers, Vers 26. Jesus sagt nämlich als nächstes, wer mir dienen will, der folge mir nach. Das ist der positive Sinn dieses Hasses gegen dieses selbstbezogene Leben. Dass wir frei werden, Gott und seinem Reich zu dienen, das jetzt unter uns anfängt, wo Menschen Jesus vertrauen, wo Leute eingeladen werden zum Glauben, wo Leute anfangen, mit Jesus Christus durchs Leben zu gehen. Wir sollen hassen, was uns daran hindert. Er kennt unsere Bedürfnisse, er nimmt sie auch ernst, aber er möchte sie stillen, während wir uns seine Sache zu eigen machen sollen. Und dann passiert das Wunder, was in einem Psalm beschrieben wird. Das hat mir mal jemand an die Tür in meinem Büro geklebt. Das war, seitdem hängt es an meiner Pinnwand. Das ist ein extrem wichtiger Vers für mich. Da steht drauf, habe deine Lust am Herrn. Vergiss dich selbst, deine Probleme, deine Sehnsüchte. Ja? Ich sag's mal so, es piept mich an, wenn ich solche Gebete von mir selber oder von anderen höre, manchmal, die total egozentrisch sind. Ja? Gott möchte, dass wir uns selbst vergessen und verlieren und sagt, hab deine Lust am Herrn. Und dann kommt der Nachsatz, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Du musst es dir nicht selber nehmen, lass es dir von Gott schenken. Oder Jesus sagt, Matthäus 6,33, eines seiner wichtigsten zentralen Worte, nagel dir das übers Bett, ja, ist echt wichtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere gegeben werden. Ja? Das Leben in der Selbstbezogenheit heißt, ich muss es mir alles selber nehmen, erarbeiten, erkämpfen, rauben, an mich reißen, begehren. Ja? Und das Leben in der Freiheit der Kinder Gottes heißt, ich trachte zuerst nach seinem Reich. Ich gebe ihm den Platz der Nummer eins in meinem Leben und dann fallen mir die Dinge zu, die Gott mir schenkt. Ist doch viel schöner, ist doch viel freier, ist doch viel, viel aufatmender. Normalerweise würden wir nämlich beten, zuerst gib uns unser täglich Brot. Nee, wir würden gar nicht sagen unser täglich Brot, sondern wir würden sagen, mir mein täglich Brot und nicht nur das Brot, sondern Kuchen und iPhone und so weiter. Ne? Genau. Erst komme ich und dann komme ich, so wie in der Postwerbung, wo immer dieses Ich natürlich hervorgehoben ist. Das ist das Leben in der Selbstbezogenheit. Ja? Erst komme ich und dann komme ich. Aber Jesus mutet uns zu, täglich zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, dreimal. Er zerbricht unsere gnadenlose Selbstbezogenheit und dann kommt immer noch nicht die erste Person Singular, sondern unser tägliches Brot, erste Person Plural, gib uns heute. Ja? Das ist Gottes Therapie, um uns rauszuholen aus diesem Strudel der Selbstbezogenheit, um uns diesen Flow des Glücks zu schenken, dass wir für etwas leben, was größer ist als unser persönlicher kleiner Wohlstand. Normal ist es ja so, ehrlich gesagt, ich sage das auch gegen mich selber, Gott kriegt den Dreck, der gerade noch übrig ist. So ticken wir alle. Das Geld, das ich nicht mehr brauche, wenn ich alle meine Wünsche erfüllt habe, okay, das kann ich spenden. Die Zeit, die nach Hobbys und Schönheitspflege und Freizeit noch übrig bleibt, die kann ich für die Gemeinde einsetzen. Die alten, angestoßenen Tassen und Töpfe aus der Küche, die ich nicht mehr haben will, die sind noch gut genug für die Gemeindeküche. Ja? Die Kraft, die ich nach meiner Arbeit und Familie noch übrig habe, die ist für den Dienst am Reich Gottes. Gott kriegt den letzten Dreck. Das ist doch ganz normal. Das ist das Leben in der Selbstbezogenheit, von dem Jesus sagt, das musst du lernen zu hassen. Diese Einstellung sollen wir lernen zu hassen. In der Bibel gibt es genau das umgekehrte Prinzip. Das umgekehrte Prinzip ist, das Beste ist gut genug für Gott. Der Erstgeborene von Mensch und Tier gehört ihm und muss ausgelöst werden im Tempel. Das beste Lamm ist gut genug für das Opfer für Gott. Und nur die makellosesten Früchte kommen in den Tempel. Ich habe gerade von einem Menschen gehört, über den ich schon öfter gestaunt habe, in der landeskirchlichen Gemeinschaft hier, einer befreundeten Gemeinde, und der bringt immer coole, unkonventionelle Projekte auf den Weg, die vielen Menschen nützen und viel Gutes bewirken. Und ich habe immer mich gefragt, wie kann der das überhaupt so? Wann macht er das? Und jetzt habe ich gehört, der hat seine Arbeit auf halbtags reduziert, um für Gemeinde und Familie Zeit zu haben. Ich vermute, für ihn war das der Befreiungsschlag. Ja, das muss nicht für dich so sein oder für mich, aber für ihn war das der Befreiungsschlag, der eine intensive Gemeinschaft mit Jesus und den Dienst für Gottes Sache möglich machte. Ich hatte noch ein Gespräch mit zwei Ärzten heute Morgen, nachdem ich das gepredigt habe, und die haben mir gesagt, da haben sie auch recht, in meiner Arbeit, und das kann ich auch in der Fabrik, wenn ich Schrauben stanze oder sowas, auch in meiner Arbeit kann ich Gott dienen und ehren, das stimmt auch. Aber wichtig ist, dass ich dahin komme, dass mein ganzes Leben auf ihn gerichtet ist. Es gibt so ein Lied, das haben wir lange nicht mehr gesungen, Christian, das wünsche ich mir mal, Jesus be the center. Ne? Das ist, würde auch heute passen, da habe ich zu spät dran gedacht, sonst hätte ich es euch auch geschickt, Steffen. Ja? Du hast ausgesucht. Okay, Jesus be the center, genau. Und das ist genau der Punkt. Und es kommen immer wieder andere Okkupatoren auf den Thron deines Herzens, die wir da runterschmeißen müssen und wieder sagen müssen, Jesus be the center. Und wir müssen sie zurechtstutzen und ihnen den richtigen Platz in unserem Leben geben. Wir brauchen immer wieder so einen Prioritäten-Check auf dem Mainboard unseres Geistes. Ja? Wo bin ich gerade wieder in Gefahr, ein persönliches Bedürfnis, eine Sehnsucht, eine Vorliebe zur wichtigsten Sache in meinem Leben zu machen? Ihr kennt das vielleicht, ja? Ja? Oh, ich bin in den Kerl so verliebt oder in die Frau so verliebt. Wenn ich die nicht habe, dann ist alles umsonst oder so. Ja? Oder wenn ich diese Prüfung nicht schaffe oder wenn ich diesen Job nicht kriege. Ne? Und dann dreht sich mein ganzes Leben um diesen Punkt. Ne? Und das ist total krank und unfrei. Und Christsein bedeutet die Grundentscheidung, dass ich sage, Jesus ist Herr in meinem Leben. Er ist der Chef über alles, der Kyrios. Über meine Entscheidungen, über mein Verhalten, über meine Gefühle, über meine Gedanken. Und ich gebe ihm den ersten Platz. Er darf auf dem Thron meines Herzens sitzen. Und dann werde ich frei von diesem Strudel der Selbstbezogenheit. Und ich entdecke, dass ich immer wieder diese Dinge abweisen kann, die diesen Platz immer wieder besetzen. Zum Beispiel meine Eitelkeit, meine Sucht nach Anerkennung, meine Sorge, zu kurz zu kommen, ein kurzfristiges Glücksverlangen, so wie Esau, der bei seinem Bruder dieses köstliche Linsengericht riecht und dann so sein Erstgeburtsrecht dafür hergibt, das Kostbarste, was Gott ihm geschenkt hat für diesen kurzen zeitlichen Gewinn. Jesus sagt, hasse diese Versuchungen, widersteh ihnen mit aller emotionalen Energie, die du zur Verfügung hast. Es braucht dein ganzes Engagement, deshalb benutzt ihr so ein drastisches Wort, das Wort hassen. Das steht so quer und hat uns so geärgert, als wir es das erste Mal gelesen hatten, hat so viele Leute geärgert, ja, dass man sein Leben hassen soll. Ne? Dass alle modernen Übersetzungen drücken sich da drum rum, die schreiben da irgendwas anderes, so man soll sein Leben nicht ganz so wichtig nehmen, ne? Oder sowas. Ne? Die einzigen, wir haben das gecheckt, Sophie und ich als Theologin haben im Urtext geguckt, glasklar, es steht da hassen. Und Jesus hat sich was dabei gedacht und nur die Zürcher Bibel, die Lutherbibel und die Elberfelder übersetzen es wörtlich. Die anderen sind zu feige. Ja? Die spülen es weich, ja? Weil sie denken, sie können euch damit gewinnen. Aber in Wirklichkeit sind gerade die krassen Sachen von Jesus die wichtigsten. Und gerade an denen musst du dir die Zähne ausbeißen und dann wirst du weiterkommen im Glauben. Und Jesus sagt hassen, weil er sagt, da gibt es einen bösen Feind, der will dein Herz besetzen und dem musst du mit aller emotionalen Energie widerstehen. Das ist gemeint. Lasst euch nicht die Krone rauben. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, sagt Jesus. Die Krone, die er dir geschenkt hat, dass er für dich sorgt, dass er deine Bedürfnisse und Wünsche stillt. Jesus hat diesen Test dauernd am eigenen Leib durchgemacht. Zum Beispiel in Gethsemane, als er noch abhauen konnte und wusste, was ihn erwartet. Er hat es genau vor Augen gehabt, den Weg ans Kreuz. Und er hat gekämpft und geschwitzt und hatte Adrenalinschübe die ganze Nacht. Und er hat seine besten Freunde gebeten, mit ihm zu wachen, dass er das überhaupt aushält und durchhält. Und am Ende der Nacht hat er nach einem wahnsinnigen Kampf gesagt, Vater, wenn das dein Weg für mich ist, dann gehe ich diesen Weg ans Kreuz. Wenn das dein Weg ist, die Menschen zu erlösen. Aber sein Ego war auch stark. Sein Ego hätte ihn auch aus dieser Bahn geschmissen. Ja? Das war eine Riesenversuchung für ihn. Und sein Leben lang war er in dieser Versuchung drin. Er hat 40 Tage gefastet, das ist das Maximum, das ein Mensch aushalten kann. Und dann war wirklich eigentlich der Punkt erreicht, wo man sagen müsste, so jetzt sind aber meine Bedürfnisse auch mal dran und meine Wünsche, mein Hunger, oder? Und genau da kam der Teufel und meint, jetzt ist die Bahn frei, Gott vom Thron seines Herzens zu stoßen. Und es kam der naheliegendste Vorschlag der Welt, verwandle doch die Steine in Brot, wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du das doch machen. Jetzt bist doch wirklich du mal dran. Jetzt musst du doch mal für dich selber sorgen. Du hast es doch selber gesagt, Jesus. Den Nächsten lieben wie dich selbst, jetzt musst du dich selbst mal lieben. Gott kann doch nicht wollen, dass es dir so schlecht geht. Also nimm dir endlich, was du brauchst. Du musst auch mal an dich selber denken, sonst kommst du zu kurz. Gott sorgt nicht für dich, wenn du nicht selbst für dich sorgst. Das ist die Stimme des Teufels. Und Jesus widersteht ihr und sagt, Gott weiß besser, was ich brauche. Ich glaube, dass er mich versorgt. Aber der Teufel gibt nicht auf und er versucht es mit anderen Dingen, diesen Thron zu erobern im Herzen von Jesus. Mit Reichtum, mit Macht, mit Wohlwollen der Menschen, dass sie ihm zujubeln, ja, mit Applaus. Es ist immer wieder dieser Kampf, der Kampf um den Platz in deinem Herzen. Als Petrus Jesus verleugnet hat und nach der Auferstehung ihm wieder begegnet, da fragt Jesus ihn dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als alles? Gehört mir dieser Platz in deinem Leben, dass ich dein Retter und Herr bin? Und Petrus sagt dreimal ja. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und da bekommt er den Auftrag und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Das ist das Ziel. Mitmachen im Reich Gottes. Sich selber verlieren und vergessen an eine Sache, die größer und wichtiger ist als unser eigenes Ego. Die Freiheit zum Dienen, die Freiheit zur Gemeinschaft mit Jesus, zum Dienen an anderen Menschen, das Reich Gottes zu bauen, das ist die Freiheit, die Jesus uns schenkt. Und weil Jesus die erste, wenn Jesus die erste Liebe ist in deinem Leben, dann bekommt auch alles andere seinen angemessenen Platz. Dann gibt es auch eine gesunde Selbstannahme. Na klar, mein Körper, meine Gesundheit, meine Freunde, die Liebe, das Essen, das hat alles seinen Platz. An zweiter Stelle. Alle geschöpflichen Bezüge bekommen ihren Stellenwert. Sie werden sogar Ausdruck von Heiligkeit. Ich kann zum Lob Gottes meine Kinder versorgen, meine Arbeit machen, mein Bier trinken und durch alles hindurch Gott lieben. Wichtig ist, was hat den ersten Platz in deinem Leben? Martin Luther, wir sind hier im Lutherhaus, muss ich jetzt nochmal, damit höre ich auf, hat es vorgemacht. Er hat sich gefreut an der Schönheit seiner Frau, auch an der Erotik seiner Frau. Und er hat gut gegessen, ja, ist bekannt, sein Wittenbergisches Bier getrunken, er ist mit seinen Kindern durchs Haus getobt. Und trotzdem hat er gedichtet, und nehmen sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lasst fahren dahin, sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Gottes Reich vor allem, das war für ihn klar. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Jesus be the center. Amen.